Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite ein ganz ein herzliches Willkommen am dritten Adventssonntag zu dieser vorweihnachtlichen Stunde, zu der wir eingeladen haben. Und was mich besonders gefreut ist, dass sehr viele dieser Einladung am Sonntagvormittag Folge geleistet haben und heute da sind. Wer in diesen Breitengraden aufwächst, also so mitten in Oberösterreich wie wir, Everdingen und Umgebung, den begleiten Weihnachtslieder von ganz klein auf. Wir kennen die meisten sogar auswendig. Wir singen sie zu verschiedensten Gelegenheiten, natürlich unter dem Weihnachtsbaum am 24., aber beispielsweise auch letzte Woche bei der Firmenfeier, und da war ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Und auch wenn es manchmal den Anschein hat, dass Last Christmas und Ähnliches, was ja ganz nett klingt, diesen alten Liedern den Rang abläuft, dann glaube ich trotzdem, dass jeder von uns, zumindest spätestens am 24. am Abend, dieses alte Lied gut schätzt. Weil man auch, und das hast du schon ein bisschen anklingen lassen, irgendwo entführt wird in die Vergangenheit, in die Zeit, wo wir klar waren, und wo das Ganze natürlich nur einen besonderen Zauber gehabt hat. Mir selber ist aufgefallen, dass ich beim Singen dieser Lieder, die man schon so auswendig kann und so oft schon gesungen hat, dass ich oft ein bisschen vor lauter Stimmung auf den Text vergesse, was ich denn da eigentlich singe. Jetzt möchte ich sagen, bei gewissen Liedern macht es gar nichts. Das ist nicht das wirkliche Problem, weil sie mit Weihnachten im eigentlichen Sinn auch nicht sehr viel zu tun haben. Morgen kommt der Weihnachtsmann, O Tannenbaum, bis zu den Glocken, die süßer nie klingen. Ich habe das einmal für mich selber als gute Stimmungsmacher mit beschränktem Inhalt bezeichnet. Aber es gibt ja auch noch die anderen Lieder, die schönen Lieder, die von Menschen geschrieben worden sind, die sich was dabei gedacht haben, die christusgläubig waren. Und wo man das Gefühl hat, dass jedes Wort, das dort steht, wohl gewählt ist und genauso gemeint ist, wo man einen Tiefgang spürt und wo man merkt, dass das Zentrum des Liedes, und heute haben wir schon so ein Lied ganz am Anfang instrumental gehört, wirklich die Geburt, aber nicht nur die Geburt dieses Jesus von Nazareth ist. Mir fällt Stille Nacht dazu ein, natürlich. Was insofern bemerkenswert ist, weil dieses Lied, und das wissen alle, die da sind, den Film hat eh jeder gesehen, weil dieses Lied aus einem sehr kleinen, unbedeutenden Dorf bei Salzburg in die Welt den Siegeszug angetreten hat und weil in diesem Lied in Wirklichkeit das ganze Evangelium verborgen ist. Und es ist auch aus einer Not herausgeboren, das wissen wir. Das war nicht lang geplant, sondern die Orgel war kaputt. Man hat überlegt, was könnte man noch schnell machen. Dann haben die Herren Mohr und Gruber diese Idee gehabt, die mitten aus ihrem Herzen gekommen ist. Und mindestens so ist es gewesen beim Lied O du Fröhliche, das wir heute am Anfang schon vernommen haben. Sehr schön übrigens, danke. Ich habe da ein bisschen nachgelesen. Das stammt von einem Johannes Daniel Falk, der Text. Das war ein, heute würde man sagen, Hofrat. Dazu hat es Geheimrat geheißen, der hat zufällig in der Stadt gewohnt, wo Goethe war, in Weimar, in der Zeit der Napoleonischen Kriege, also 1805 circa. Und Johannes Daniel Falk, der hat sehr viel Bitteres erlebt in seinem Leben. Der hat durch diese Kriege, die vor seiner Haustür waren, von seinen 6 Kindern 4 verloren. Und hat dabei auch fast seinen Glauben verloren, den er gehabt hat. Aber er hat es nicht, sondern es hat sich was getan in seinem Leben. Eines Tages hat ein kleines Kind oder ein junger Bub angeklopft bei ihm zu Hause, der, so wie heute mancher, auch keine Eltern mehr hatte. Die Mutter hat zuerst gesagt, sie ist noch so voller Trauer über den Verlust der eigenen Kinder, sie kann das Kind eigentlich nicht aufnehmen. Aber dann haben sie die Augen von dem Kind gesehen und dann haben sie gesagt, komm einer. Und das war das erste von mehreren Kindern und in Wirklichkeit eines der ersten, wenn nicht das erste Waisenhaus in Deutschland, auf privater Basis sozusagen. Und dann ist der Weihnachtstag gekommen, so viele Lieder hat es noch nicht gegeben wie heute, und der Falk hat dann überlegt, was er denn schreiben könnte oder machen könnte und hat spontan O du Fröhliche geschrieben, den Text. Das Lied selber ist aus Sizilien von der Melodie her. Und es wurde dann dort mit den vielen elternlosen Kindern zum ersten Mal gesungen. Und gerade in diesem Lied treffen wir auf jemanden, der ganz offensichtlich ein besonderes Kind war und ein besonderer Mensch, wenn er so besungen wird. Und dieser Mensch, der dort im Zentrum dieses und vieler anderer Lieder steht, hat in den 2000 darauf folgenden Jahren nicht nur Weltgeschichte geschrieben, das wäre zu wenig, das haben andere auch. Er hat das Herz oder die Herzen sehr vieler Menschen verändert und ganz tief geprägt. Obwohl die Voraussetzungen dafür sehr schlecht waren. Geboren in einer Futterkrippe, weil ein normales Bett nicht zur Verfügung stand. Geboren am Rande der Zivilisation in einem Land, das keinen guten Ruf hatte. Am äußersten Eck des Römischen Reiches. Ein Unruheherd, ein permanenter. In einer kleinen Stadt, also wenn man es mit Oberösterreich vergleicht, nicht in Linz, sondern in, jetzt möchte ich nichts sagen, sonst fühlt sich wie auf den Schlips getreten, aber nicht in Linz, Wösensteier, sondern irgendwo am Rande. Die Eltern mittellos, das Gegenteil von bekannt oder berühmt. Die ersten Verehrer oder die ersten, die gekommen sind, waren Hirten, was für uns sehr romantisch klingt. Damals waren die Hirten auf der sozialen Skala ganz unten in jeder Hinsicht. Und letztlich hat dieser Jesus von Nazareth in seinem späteren Leben einen Aktionsradius gehabt, der nicht weiter als 150 Kilometer war. Und innerhalb dieser 150 Kilometer hat er sich bewegt, hat er gelebt, gesprochen und gehandelt. Umso erstaunlicher ist es, welche Eigenschaften diesen Jesus von Anfang an in seine Wiege gelegt worden sind. Ich möchte heute 4, 5 dieser Eigenschaften mit euch gemeinsam betrachten. Eigenschaften, die sich in den Weihnachtsliedern immer wieder finden. Erstens, es war eine angekündigte und erwartete Geburt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es in der Bibel über 100 Prophezeiungen gibt, die genau diese Geburt und das Leben dieses Mannes im Voraus ankündigen. 700 Jahre vor der Geburt hat ein Prophet namens Micha gesagt, dass Bethlehem Ephrata der Geburtsort des Heilands des Messias sein wird. Da habe ich auch wieder was gelernt in der Vorbereitung. Das Ephrata hat mich immer irritiert. Jetzt weiß ich, warum Ephrata dort steht. Es gibt nämlich 2 Bethlehem in Israel. So klar war das. Und so leicht zum Verwechseln, dass er das Ephrata dazu getan hat, damit er ganz genau diesen Ort als Geburtsort ankündigt. 200 Jahre später, um 540, sagt Jesaja ganz konkret, eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind gebären. Und wenn wir heute das Lied »Es ist ein Ros entsprungen« singen, dann hat das nichts, wie ich lange geglaubt habe, mit einem entlaufenen Pferd zu tun, sondern da ist die Rede von einem Röslein, einer Frucht, einem Trieb, einem Reis sozusagen. Und da singen wir, und wissen vielleicht gar nicht ganz genau warum, aber jetzt wissen wir es, das Röslein, das ich meine, von dem Jesaja sagt. Weil von Jesaja angekündigt. Und schließlich wird Maria vor der Geburt mitgeteilt, ich zitiere aus dem Lukasevangelium, dass sie von der Kraft des Höchsten überschattet wird, einen Sohn gebären wird, ihn Jesus nennen soll und er Sohn des Höchsten genannt werden soll. Genannt werden wird. Also ihr könnt euch vorstellen, ihr kennt die Geschichte, wie es diesem jungen, unverheirateten Mädchen gegangen ist, wie sie diese Prophezeiung erhalten hat. Aber die Geburt Jesu war kein Zufall, sondern so geplant. Und nicht nur die Geburt, und da knüpfe ich bei dir wieder an, sondern vieles auch aus dem weiteren Leben. Und da bin ich schon beim zweiten Punkt, wir waren nicht abgesprochen, aber genau das habe ich auch mit vorbereitet. Es bleibt nicht bei der Geburt, dies ist nur der Anfang eines wirklich auffälligen, wenn nicht spektakulären Lebens, über das der ganze Erdkreis bis heute spricht, auch wir heute. Wir haben vor kurzem einen 50er gehabt in der Firma, 50er gefeiert, und da war ein Laudator, der halt geredet hat über den Jubilar, Und wenn man sich das so ein bisschen in Erinnerung ruft, was er gesagt hat, dann waren es die Höhepunkte seines Lebens, die vermeintlichen Höhepunkte seines Lebens. Es war das ganze Leben, das da aufgerollt wurde, und eine Fußnote am Rande war die Geburt. Natürlich ist er gesagt worden, wann er auf die Welt gekommen ist und wo, aber mehr war es nicht. Bei Jesus ist es interessanterweise oft anders. Für viele ist und bleibt er der süße Säugling. Der spätere Jesus, der den Schriftgelehrten widerspricht, der von Sünde als Krebsübel in dieser Welt redet, der am Kreuz einen äußerst grausamen Tod stirbt, der Menschen zur Nachfolge aufruft, diesen Jesus, den blenden wir gerne und häufig aus. Natürlich war die Geburt wichtig, sie war der Anfang. Gott kam aus Liebe zu uns in Raum und Zeit. Darum feiern wir auch zu Recht Weihnachten. Wir haben sehr, sehr gute Gründe. Aber es gibt gerade bei Jesus auch ein Leben nach der Geburt. Jesus hatte von Anfang an für alle Jahre seines Lebens einen ganz klaren Auftrag, eine ganz klare Mission. Nichts ist zufällig passiert in diesem Leben. Und das Leben hat seinen Höhepunkt letztlich 33 Jahre später in Jerusalem erlebt, wo er gestorben und auferstanden ist. Jesus hat auch dieses Ereignis dreimal angekündigt in seinem Leben, einige Zeit davor. Wir wissen, wie die Jünger, gut gemeint, reagiert haben. Sie waren irritiert und sie haben das nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber er hat präzise davon gesprochen, wie sein Leben enden wird. Und auch hier zeigt unser Blick in die Bibel wieder, dass das ebenfalls kein Zufall war, sondern Jahrhunderte vorher vorausgesagt. Jetzt wird es ein bisschen österlich. Jesaja sagt, von dem wir heute schon mal gesprochen haben, 500 Jahre vorher, der Messias wird ein verlassener Mann der Schmerzen sein. Er wird um unserer Übertretung willen durchbohrt. Da fällt dann sofort der Hauptmann mit der Lanze ein. Die Strafe lag auf ihm, dass wir Frieden hätten. Er wurde misshandelt und ging wie ein Lamm zur Schlachtbank. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben. Klingt gar nicht so weihnachtlich im Moment, ist aber unabdingbarer Teil des Lebens des Jesus von Nazareth. Kennt ihr den Simeon? Habt ihr den Namen schon mal gehört? Es ist eine sehr interessante Person, ein alter Mann in Wirklichkeit, der recht gottesfürchtig war und dem gesagt worden ist, er wird, bevor er stirbt, den Heiland noch sehen. Und wie Jesus dargebracht wird, noch ein paar Wochen, glaube ich, nach seiner Geburt, sieht er Jesus, erkennt sofort durch den Geist, dass das der Messias ist, geht hin, hebt ihn hoch und sagt, danke, dass ich, bevor ich jetzt abtrete, den Heiland noch sehe. Und dann sagt er einen Satz, den ich früher nicht verstanden habe, jetzt schon. Er schaut Maria an und sagt, und durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Was meint er mit dem Satz? Es ist in Wirklichkeit der Bogen zu Ostern. Es geht darum, das Schwert, das dann durch Marias Seele und alle anderen dringt, das ist eigentlich eine Vorausschau auf den Gekreuzigten. Also kurz nach der Geburt ist das Ende eigentlich schon ein Thema. Und dieser Tod am Kreuz war ganz offensichtlich kein Betriebsunfall, sondern letztlich der eigentliche Sinn des Kommens Jesu. Ich habe einmal einen Artikel vor kurzem gelesen, der ein bisschen irritiert hat von der Überschrift, aber wenn man es dann durchgelesen hat, versteht man es, was der Autor meinte. Er schrieb, Jesus von Nazareth, geboren, um zu sterben, als Lösegeld für viele. Und bei einer Predigt habe ich einmal gehört vor einiger Zeit, wo der Pastor gesagt hat, Weihnachten und Ostern gehören untrennbar zusammen und sind zwei Seiten von derselben Medaille. Und wenn wir wieder an Udo Fröhliche, an die Weihnachtslieder denken, da singen wir ja ganz inbrünstig in der zweiten Strophe, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, versöhnen, des Reims wegen versöhnen. Und verkündigen damit, alleine mit diesem Lied, auch zu Weihnachten, den Gekreuzigten. Drittens, der in der armseligsten Umgebung, oder das in der armseligsten Umgebung Neugeborene, wird von Anfang an Retter genannt. Retter. Sie steht in vielen Weihnachtsliedern. Kommet ihr Hirten, beispielsweise, kennt jeder, glaube ich, da hast's. Christus der Herr ist heute geboren, den Gott zum Heiland hat euch auserkoren. Sicher schon mal gesungen, oder? Stille Nacht, da hast es, glaube ich, in der zweiten Strophe, Jesus, der Retter, ist da. O du Fröhliche, das kommt heute noch öfters, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Und, also aus dem Neuen Testament, der das auf den Punkt bringt, glaubwürdig ist das Wort und der Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Jetzt, lieber Zuhörer, wirst du vielleicht sagen, steht es wirklich so schlimm oder so schlecht um die Welt und um mich, dass da extra ein Retter kommen muss und dieses Leben lebt? Meine Antwort darauf, es kommt darauf an, mit welchem Maßstab wir unser Leben messen. Wenn wir es mit dem Maßstab der Welt messen, dann würde ich sagen, es ist alles in Ordnung. Es blinkt nicht rot. Warum? Weil wir in der Welt relativ schnell zu den Anständigen gehören. Erstens weiß nicht jeder, was ich tue, denk, mach und nicht mach. Das weiß meistens nur ich, allenfalls meine Familie. Und wenn ich mich dann noch gut verkaufen kann, dann bin ich schon mal auf der besseren Seite sozusagen. Und außerdem gibt es immer Schlechtere als mich, oder? Wenn man so rundherum schaut, so schlecht sind wir ja eigentlich auch nicht. Wir tun so manches Gute, verschiedenster Ort, jetzt vielleicht vor Weihnachten, wo die ganzen Erlagscheine kommen, spenden wir da und dort. Ich habe sogar einen Geschirrspüler gestern ausgeräumt. Es sind viele Dinge, die eigentlich nicht so schlecht sind. Und ich kenne auch die das nicht machen. Ja? Die machen vielleicht wieder andere Sachen. Mit dem Maßstab der Welt brauchen wir eigentlich keinen Retter. Schauen wir, wie der Maßstab Gottes ist. Kennen wir den überhaupt? Kann man den kennen? Ich sage ja, wenn man das Neue Testament aufschlägt. Da lässt uns Gott nicht im Unklaren. Und sein Maßstab ist ein ganz anderer. Er verlangt nämlich, bitte man höre, die volle Erfüllung der 10 Gebote. Gott kann nicht anders. Es ist ein heiliger Gott. Dort hat Sünde keinen Platz. Die 10 Gebote kennen wir alle. Und wenn du sie erfüllst, dann steht dir die Himmelstür weit offen. Ich kenne viele Leute, wenn ich mit denen rede, diskutiere, dann haben die oft folgenden Satz, und die kennt sie auch, die Leute. Die sagen nämlich dann, ich versuche mein Leben nach den 10 Geboten auszurichten, was mir meistens ganz gut gelingt. Nicht immer, gebe ich zu. Und dann ist das Gespräch beendet. Gottes Maßstab sagt, wenn du nur in einem dieser Gebote fehlst, dann hast du das ganze Gebot nicht erfüllt. Ich habe dieser Tag in der Zeitung gelesen, dass man in einem 10-Minuten-Gespräch 2,9 Mal lügt. Also dreimal. 10 Minuten, wir reden, mindestens dreimal. Und wenn man das ganz genau überlegt, wird man draufkommen, da ist was dran. Wie geht's dir denn? Ja, danke, gut. So fängt schon an. Da fängt schon an. Und Kinder, alles in Ordnung. Ja, die eine, dann sucht man sich die richtige aus. Oder die eine macht gerade die Prüfung zum XY, weiß ich nicht. Und so geht das Gespräch weiter. Und am Schluss kommt man drauf, eigentlich, wenn man es nüchtern anschaut, naja, die einzige Trost, der andere war wahrscheinlich gleich unehrlich. Ja, wie gesagt, die Gebote kann niemand erfüllen. Wer das für übertrieben hält, der möge die Zeitung aufschlagen oder ins Fernsehen schauen oder sich mit der Weltpolitik auseinandersetzen, wobei ich die These aufstelle, dass es nie besser war und heute nicht unbedingt schlechter ist. Es wäre natürlich jetzt naheliegend, über IS und Ähnliches zu reden. Es ist ganz schlimm, vor allem weil dort da sehr viele Christen dran glauben. Aber mir fällt auch Herodes ein, der die ganzen Babys umgebracht hat vor 2000 Jahren, um den Richtigen zu erwischen. Von der Tat her nicht wirklich besser oder weniger bluttriefend als das, was heute passiert. Bis hin, und das möchte ich gar nicht verschweigen, zu Zeiten, wo man im Namen Christi auch Menschen umgebracht hat, vielleicht sogar sehr Gläubige. Also, die Zeiten waren nie besser und das Herz der Menschen eigentlich immer gleich. Wenn man weiterliest im Neuen Testament, dann stößt man auf einen interessanten Satz. Der Grund für diesen Zustand ist, dass sich der Mensch von Gott losgelöst und entfremdet hat. Und dass unsere Natur von vornherein nicht passt. Das heißt, wir brauchen eine Wesensveränderung von Grund auf. Und obwohl wir, sagt Paulus einmal, einen guten Willen haben, ich attestiere das jeden von uns, der da sitzt, den guten Willen zur guten Tat und zum Frieden, werden wir letztlich, wenn wir am Ende des Tages Bilanz ziehen, permanent schuldig. An Gott, dessen Gebote wir nicht erfüllen können, am Nächsten, es hebe der die Hand, der gestern nur freundliche Worte gesprochen hat, im Familienkreis oder in der Arbeit oder sonst irgendwo, am Staat durchaus auch, Gesetze, oder an uns selber. Wir gehen mit uns auch nicht immer sorgsam um. Wie reagiert der Mensch drauf? Typisch menschlich. Der Mensch reagiert so drauf, dass er ein Gewissen ja hat, das ihn drückt und wo er dann versucht, dem gegenzusteuern. Nämlich mit Leistung und Wiedergutmachung. Das ist uns, das haben wir so irgendwo im Fleisch und Blut. Wir merken die Defizite, der eine hat es da, der andere hat es dort. Wir hören sowas wie heute und denken uns, ja, da muss ich was tun dagegen. Und versuchen dann aus eigenem heraus, das wieder gut zu machen. Gute Werke, Mitgliedschaften zu verschiedensten Vereinigungen, Gruppen, Gemeinschaften, Kirchen, was auch immer. Und viel, viel mehr, so wie wenn es ein Saldo gab mit Plus und Minus, wo man sagt, Minus gibt es einiges bei mir im Leben, jetzt muss ich schauen, dass ich ein paar Plus zusammenbringe. Manche nehmen da sogar sehr viel auf sich, sogar strenge religiöse Vorschriften, die zwar nirgends stehen, die sie aber trotzdem versuchen einzuhalten. Es hat einmal jemand gesagt, das ist die Geburtsstunde der Religion gewesen. Aus eigenem heraus diese Defizite zu beseitigen. Liebe Zuhörer, das Evangelium ist diametral anders. Der christliche Glaube ist keine Leistungsreligion und das sehen wir am meisten zu Weihnachten. Der Plan Gottes ist nämlich zu 100% gegenteilig. Er schickt seinen Sohn auf diese Welt, der diese Schuld, von der ich gesprochen habe, am Kreuz von Golgatha auf sich nimmt, tilgt und uns so quasi damit, durch diese Tat, himmelstauglich macht. Und die Schrift sagt uns weiterhin, oder weiter, er alleine vermag aus dieser Verlorenheit, die bei Odo Fröhliche besungen wird, uns herauszuretten. Nur dieses Opfer erkennt Gott an. Ich glaube, das ist Gnade pur. Und ihr wisst, wie alle drei Strophen von Odo Fröhliche enden. Dreimal hintereinander. Odo Fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Viertens. Das Kind in der Krippe hat Gott zum Vater und wird Gottes Sohn genannt. Sie werden jetzt fragen, ist das wichtig, ob das Kind jetzt Gottes Sohn ist oder nicht? Meine Antwort darauf ist, es ist nicht nur wichtig, es ist entscheidend. Wenn Jesus, so wie Plato, Mohammed, Dalai Lama, nur ein besonderer Mensch und nicht Gott war, dann hat das Konsequenzen. Dann ist seine ganze Lehre, die wir uns lesen, die wir hören, zwar beispielgebend, aber nicht wirklich verbindlich. Wenn er nur Mensch war, dann ist der Erlösungsweg, den er beschritten hat am Kreuz, eine interessante Überlegung, aber nicht der einzige Weg zum Leben. Und wenn er nur Mensch war, dann war sein Tod am Kreuz zwar das Werk eines Menschenfreundes, eines Idealisten, aber nicht das stellvertretende Opfer, das vor Gott alleine zählt. Habe ich es ein bisschen vermitteln können, warum diese Frage eine ganz grundlegende ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Jesus ist der Einzige unter allen Religionsstiftern, der selber sagt, dass er an Gott Anteil hat und Gottes Sohn ist. Kein anderer sagt das von sich. Und wenn wir die Weihnachtslieder, die wir singen, anschauen, dann bekennen wir das eigentlich bei fast jedem Lied. Es ist ein Rosensprung in die dritte Strophe, die wir meistens nicht daheim singen, weil wir über die erste nicht hinauskommen. Aber da heißt es, er war Mensch und wahrer Gott. In stille Nacht singen wir Gottes Sohn, Obi lacht. Und wie der Engel zu Maria kommt, sagt er ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Schon in der Verkündigung wird diese wichtige Eigenschaft Jesu festgelegt. Und wenn du jetzt sagst, oder wenn Sie jetzt sagen, das kann ich irgendwie nicht glauben, das hört man ja des Öfteren, dann empfehle ich, ein paar Zeilen drunter zu lesen. Da steht nämlich ein Satz, der da lautet, Gott ist nichts unmöglich. Wer so eine Welt schaffen kann, wer in dieser Präzision das All und alles, was rundherum ist, ins Leben ruft, für den ist es nicht schwer, dafür zu sorgen, dass eine Frau ein Kind bekommt, wo die Vaterschaft bei ihm liegt. Und Jesus, und das ist ganz wichtig, bestätigt auch durch sein späteres Leben genau diesen Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Weil man kann schnell mal sagen, es ist ja Gottes Sohn. Seine Wunder, die den einzigen Sinn haben, diese Gottessohnschaft zu zeigen, sein sündloser Wandel, es gibt außer ihm keinen einzigen, der das gesamte Leben keine Schuld auf sich geladen hat, was wichtig war, weil nur so einer kann stellvertretend für Sünder sterben, sonst funktioniert das nicht. Und vor allem die Auferstehung von den Toten, die ist für einen normalen Menschen nicht möglich. Darum ist diese Gottessohnschaft wichtig und es ist schön, wenn wir in unseren Liedern davon singen. Ich komme zum letzten Punkt. Wer Gottes Friedensangebot in Jesus bewusst annimmt, erfährt Freude und tiefen Frieden. Ich darf euer Augenmerk auf die Hirten lenken, die immer so nett auf der Krippe oder bei der Krippe dabei stehen. Meistens einer hat dann in der Lampe auf die Schultern und so. Wir kennen das alle. Die Hirten haben drei Sachen gemacht, wie ihnen der Engel gesagt hat, um wen es sich da in der Krippe handelt. Wie sie das verstanden haben, und das haben sie verstanden, haben sie drei Sachen gemacht. Sie sind sofort aufgebrochen, um dieses Kind zu sehen oder zu suchen. Sie haben es gelobt und gepriesen. Sie haben sich zweitens ungemein gefreut und sie haben den wahnsinnigen Drang gehabt, es weiterzusagen. Und wenn Sie sich fragen, warum ist denn das heute da? Warum drucken denn die Plakate? Und warum singen denn die da? Und warum steht der heraus und erzählt uns was? Dann ist das eigentlich dieselbe Motivation wie die der Hirten. Wir freuen uns einfach sehr und möchten das weitersagen. Weil uns auch dieser Jesus eine Zeit später gesagt hat, wir sollen es weitersagen. Und wenn wir ständig Werte unserer westlichen Gesellschaft beschwören, und dann ganz genau hinschauen, dann denke ich mir, ist ganz wichtig, dass man diese Grundwerte, auf denen eigentlich alles aufbaut, wieder laut weitersagen und nicht heimlich oder versteckt irgendwo praktizieren. Das ist der einzige Grund oder der Hauptgrund, warum wir uns heute treffen und Sie eingeladen haben. Uns geht es wie die Hirten, wir möchten Ihnen sagen, dass wir eine Freude im Herzen haben und dass wir was zum Feiern haben. Und wir möchten es weitersagen und wer das auch hat, der soll es auch weitersagen. So ist letztlich die ganze christliche Gemeinde entstanden vor 2000 Jahren, aus diesem kleinen Bereich heraus in die ganze Welt. In Odo Fröhliche endet jede Strophe mit so. Bitte? Freue dich, o Christenheit, ist ganz genau, aber fast. Also, gutes Thema, Weihnachtslieder. Freue dich, o Christenheit, die Freude, die im Vordergrund steht über diesen Jesus Christus. Es ist eine gottgewirkte Freude und die Freude ist nicht nur über die Geburt, die ist vor allem darüber, wenn ich Vergebung erfahren habe, wenn ich Rettung erfahren habe. Ich meine, Rettung, oder wenn ein Retter kommt, muss ich mich ja auch retten lassen. Rettung braucht zwar der sagt, ich rette, und der sagt, ich lasse mich von dir retten. Wer sich retten lässt, der hat Freude drüber. Und in dem Fall ist es die Freude über die Vergebung. Es ist ein Geschenk, das dahinter steht. Es hat nämlich einen Endzweck. Da hast du mal in irgendeinem Paulusbrief, heißt es, der Zweck des Glaubens ist das ewige Leben bei Christus. Deswegen fahr da durch die Lande, also geh da durch die Lande, um das Evangelium zu verkündigen. Diese Freude, von der ich da sprich, ist von den äußeren Umständen ziemlich unabhängig und ist vielleicht auch eher mehr Wissen als Gefühl. Das Zweite, was Gott seinen Kindern schenkt, die ihm sein Herz aufmachen? Frieden. Jetzt ist Frieden ein sehr strapaziertes Wort, vor allem in Zeiten wie diesen. Der biblische Frieden, oder der Frieden, den Jesus meint, ist ein bisschen anders. Er sagt, er hat einen Frieden parat für alle, die ihm nachfolgen, den die Welt nicht kennt und nicht geben kann. Und dass wir den Frieden suchen, diesen inneren Frieden, ich glaube, dass gerade in Zeiten wie diesen und heute, wo es sehr hektisch geworden ist, da sind wir uns alle einig, wir strecken uns alle nach dieser Ruhe aus. Und ich komme wieder zur Stille Nacht, da singen wir relativ gedankenlos immer von der himmlischen Ruhe, Schlaf in himmlischer Ruhe. Für mich hat das in der Vorbereitung ein bisschen eine neue Bedeutung bekommen. Dieser Friede, der den Menschen geschenkt wird, die diesen Christus aufnehmen, sich seine Schuld oder ihre Schuld von ihm vergeben lassen und auf ihn setzen, die erfahren diese himmlische Ruhe, die in Stille Nacht besungen wird. Wer diese wohl schönsten Weihnachtsgeschenke besitzen will, muss eigentlich nur eines tun. Er muss oder soll Christus sein Herz öffnen und mit ihm als Herrn ein neues Leben beginnen. Zum Schluss ein Satz, den ihr vielleicht kennt, aber den ich sehr, sehr gut finde. Gesprochen im Jahr 1650, also schon ein Zeitl her, von einem Dichter, Theologen, Angelius Silesius, der den Satz gesagt hat: Wird Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebest doch ewiglich verloren.